hallo. Ich mache mal den Anfang. Herzlich willkommen nochmal. Dann starten wir mal mit Klasse 1. Da ging es um die wichtigen Lehrer und Autoren in unserer Linie. Das ist ja sehr wichtig im Buddhismus, die Übertragungslinie. Und ich habe mir auch nochmal andere Aufzeichnungen von früher angehört, wo ein Schüler auch mal Silvia gefragt hat, warum müssen wir diese Lehrer und Autoren auswendig lernen, also sprich die Namen und die Daten. Und ich will euch da einfach motivieren, weil die Antwort auch so schön war, dass das einfach für eine tolle Verbindung sorgt zu diesen Lehrern und wir dadurch auch die Belehrung besser verstehen können. Denn in anderen Kursen tauchen auch noch Lehrer auf. Und dann fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist der Chetsongkhapa Lobsang Drakpa, ein ganz toller Lehrer, also der Autor der Hauptlehren des Buddhismus. Der hat die ganzen Lamrim-Texte geschrieben, die uns hier in verkürzter Form dann vorliegen. Da wird Petra aber gleich noch was dazu sagen. Aber ich finde das so toll, was wir über ihn erfahren haben, dass der ja wohl eine direkte Kommunikation mit einem erleuchteten Wesen hatte und so viele tolle Texte geschrieben hat und Kommentare, 10.000 Seiten, das ist unfassbar. Und da können wir sehr dankbar sein, dass uns das vorliegt. Ja, und diese Lamrim-Texte, die geben uns im Grunde ja so eine Art Gebrauchsanweisung für den Buddhismus. Ich weiß das inzwischen so zu schätzen, weil ich vorher in einer anderen Linie auch war und Buddhismus ist ja wirklich ein großes Feld. Und da wusste ich nicht, wo ist A, wo ist B und was ist überhaupt das Ziel. Und das wird mir doch jetzt klarer. Okay. Petra, machst du weiter, oder?
Ja. Also was bei der ersten Frage noch gefragt gewesen wäre, sind die Daten, wann er gelebt hat. 1357 bis 1419. Gut, und das Werk, welches wir hier studieren, das sind die drei Haupttage, Lam Tso Nam Sum. Und das ist aber im Prinzip schon die Essenz total zusammen destilliert, weil die ursprüngliche Version, da sind alle fünf Bücher enthalten. Und wie die Helga schon gesagt hat, das ist das Einzige, wenn man nur das studieren würde, dann würde man die Erleuchtung erlangen. Das ist der einzige Text. Und mit keinem anderen ist das der Fall, aber beim Lamrim eben schon. Und ja, also von der Langversion gibt es noch eine kürzere Version, die ist 10 Seiten und die Essenz von dem ist eben dieses Gedicht Lam Tso Nam Sum. Und das studieren wir. Ich gebe weiter an die Monique.
Ja, genau. Dann kommen wir gleich zu Frage 3. Die Frage lautet, wer hat den Kommentar geschrieben, mit dem wir arbeiten? Nenne den allgemeinen Namen sowie seinen besonderen Namen. Und wann hat er gelebt? Also der Kommentar, mit dem wir arbeiten, wurde von Pabongko Rinpoche geschrieben. Sein geheimer Name ist Dechen Nyimpo. Und der Pabongko Rinpoche hat gelebt von 1878 bis 1941. Der Pabongka Rinpoche war laut den Übertragungen ein schlechter Schüler, aber dafür war er ein genialer Lehrer und er hatte ja dann auch sehr viele Menschen unterrichtet und er hat das sehr lebendig gebracht und es sind dann auch Laienpersonen dazugekommen. Das heißt, es waren nicht nur die Nonnen und den Mönchen im Kloster, die er unterrichtet hat, sondern auch viele, viele andere Menschen, die er da einfach begeistert hat mit diesen Lehren. Genau, und das Werk, was er da geschrieben hat, das heißt Befreiung in unsere Händen. Genau. Und dann übergebe ich jetzt wieder der Helga.
Genau, ich glaube, das wurde von dem Triang Rinpoche dann zusammengefasst. Ne? Die Schüler von Pabongka Rinpoche haben sich Notizen gemacht und dann ist dieses Werk entstanden. Und das führt dann zur nächsten Frage. Da wird dann nämlich nach dem Schüler von dem Triang Rinpoche gefragt. Das ist der Ken Rinpoche, Geshe Lobsang Thachin. Der hat gelebt von 1921 bis 2004. Und da ist dann das Bindeglied zu Geshe Michael Roach. Ne, dieser Ken Rinpoche ist der, der dann ausgewandert ist nach Amerika, nach New Jersey und auch ganz schnell angefangen, obwohl er kaum selber Englisch konnte, in Englisch zu unterrichten und später ganz viel übersetzt hat. Und dann letztendlich auch mit Geshe Michael Roach zusammen diese ACI-Kurse entworfen hat, wodurch uns jetzt in dieser kompakten Form ja, dieses Wissen vorliegt und auch diese Anleitung für unser Buddhismusstudium.
So, ja, geht schon weiter, Helga? Darf ich schon?
Ja.
Also die nächste Frage ist jetzt, was sind die drei Probleme des Gefäßes? Und mit Gefäß ist hier der Schüler gemeint. Also der Schüler wird hier in der Metapher, also mit einem Gefäß verglichen. Gefäßmetapher. Und worum geht es hier? Wenn der Schüler eines von den folgenden drei Problemen hat, dann kann er nicht gut studieren. Und das erste Problem ist, wenn das Gefäß, also der Schüler, einen geschlossenen Deckel hätte, also wenn er zum Beispiel den Lehrern keine Aufmerksamkeit schenken würde und sie nicht in sich hineinlassen würde, weil er zu ist dafür. Das zweite Problem ist, wenn das Gefäß schmutzig ist, wenn er zum Beispiel die Lehrvorträge auch aus den falschen Gründen besucht. Oder, da haben wir die Monique und ich drüber geredet, ob das auch dazu gehört, dass im Gefäß, also im Schüler, schon irgendwelche falschen Ideen vorhanden ist. Also wenn er sozusagen mit anderen nicht passenden Ideen schon verschmutzt ist, unter Anführungsstriche, die zum Beispiel den Ideen von Karma oder Leerheit total widersprechen, dann könnte er auch die Lehren schwer aufnehmen, weil er schon völlig andere Ideen im Kopf hat, sozusagen. Und das dritte Problem wäre, um in der Gefäßmetapher zu bleiben, wenn das Gefäß undicht ist, also da kann man dann einfüllen, was man will, und dann fließt es unten wieder raus. Also wenn der Schüler nichts behalten kann von den Lehren, dann ist das auch ein Problem. So, ich gebe weiter an den.
Gut, dann übernehme ich die Frage 6. Und die Frage lautet, nenne die drei Hauptpfade. Also mit Hauptpfade wird eher so die drei Grundideen des Buddhismus gemeint. Und die drei Hauptpfade sind Entsagung, Wunsch nach Erleuchtung und die korrekte Weltsicht. Und mit Entsagung ist gemeint, so wenn ich das Gefühl habe, ich habe das Leiden dieses Lebens satt. Oder ich will raus hier und ich möchte das Leiden hinter mir lassen. Also wenn man diese Idee entwickelt hat in sich, dann ist man auf dem besten Weg Richtung Entsagung. Die zweite Grundidee oder der zweite Hauptpfad des Buddhismus ist der Wunsch nach Erleuchtung. Oder auch Bodhicitta genannt. Und Bodhicitta ist hier der Wunsch nach Erleuchtung, um alle Lebewesen zu helfen, beziehungsweise der Wunsch nach Buddhaschaft. Und man will die Buddhaschaft erreichen, um einfach dann alle Lebewesen zu helfen, auch dies zu erreichen. Und der dritte Pfad ist die korrekte Weltsicht. Und die korrekte Weltsicht ist ja eigentlich das Wissen um die Leerheit, das Verständnis der Leerheit. Gut, Helga.
Ja, dann sind wir schon in Klasse 2. Da ging es erstmal darum, zu wissen, was das große Siegel ins Sanskrit also wie es genannt wird. Und die Antwort ist Mahamudra. Und ich denke, man sollte dann für sich selber auch wissen, dass das halt die direkte Wahrnehmung der Leerheit bedeutet. Und dass uns das eine Beschleunigung macht auf dem Weg zur Erleuchtung. Petra, machst du weiter?
Ja, also die nächste Frage ist, gibt es eine Beziehung zwischen den drei Hauptpfaden, die Monique vorher schon genannt hat, und dem großen Siegel, also sprich der direkten Erfahrung der Leerheit? Und der zweite Teil, gibt es eine Beziehung zwischen den drei, also den drei Hauptpfaden wieder und der tantrischen Praxis? Und ja, es gibt eine Beziehung, also wie Edi Helga schon gesagt hat, Mahamudra ist ein Wort für die direkte Wahrnehmung der Leerheit. Und wenn man eine sehr gute Praxis hat in den drei Hauptpfaden, also Entsagung, Bodhicitta, korrekte Weltsicht, dann ist sozusagen das Ergebnis von den drei Mahamudra, also die direkte Erfahrung der Leerheit, quasi natürlich erreicht man das dann. Und mit dem Tantra und den drei Hauptpfaden verhält es sich so, dass auch die tantrische Praxis nur dann überhaupt sozusagen einsetzen oder erfolgreich sein kann, wenn man auf den drei Hauptpfaden erfolgreich unterwegs war. Jemand, der auf den drei Hauptpfaden gut unterwegs ist, er kommt dann sozusagen auch automatisch in die tantrische Stufen. Und die drei Hauptpfade, die werden ja auch als offene Lehren bezeichnet und die Tantra sind dann die geheimen Lehren. Und Tantra basiert eben komplett auf diesen drei Hauptpfaden. Man sagt auch immer, Tantra ist self-protecting, weil wenn man die drei Hauptpfade nicht erfolgreich meistert, wird man Tantra auch nicht verstehen und man soll es auch nicht tun. Ja? Man soll es nicht tun und man wird auch nicht erfolgreich sein, wenn man es nicht verstehen würde. Aber mit den drei Hauptpfaden, dann geht es gewissermaßen automatisch. So, ich gebe weiter an die Monique.
Okay, dann lautet die nächste Frage, was sind die zwei Hauptursachen, die jemanden zum Buddha machen? Die zwei Hauptursachen ist auf der einen Seite die Praxis, beziehungsweise die Gedanken und die Taten eines Bodhisattvas. Und auf der anderen Seite ist es die Weisheit. Zu der Praxis. Die Praxis ist eigentlich die Methode, sprich das ist Bodhicitta. Das ist quasi die zweite Grundidee des Buddhismus. Und die Voraussetzung, um Bodhicitta überhaupt erreichen zu können, ist ja diese Entsagung. Das war ja die erste Grundidee des Buddhismus. Und dann noch kurz über die Weisheit. Die Weisheit ist eigentlich die dritte Grundidee des Buddhismus und das ist die korrekte Weltsicht. Genau, auf Tibetisch ist es Tap und Sherap. Das sind ja auch so Wörter, die man immer wieder hört. Gut, Helga.
Ja, die nächste Frage, das hast du eigentlich eben schon mitbeantwortet. Da soll man dann nochmal sagen, welches die wichtigsten Elemente von Praxis und Weisheit sind. Ne, und das sind eben Entsagung und Bodhicitta für die Praxis oder für die Methode. Und für die Weisheit die korrekte Weltsicht. Und da gehört im Grunde auch Verständnis von Karma mit dazu, ne? Und über die Leerheit.
Gut, dann mache ich weiter. Was sind die zwei Körper eines Buddha? Also wenn wir hier sagen Körper, dann meinen wir eigentlich gewissermaßen Teil. Und die zwei Körper eines Buddha sind einerseits der physische Körper, der nennt sich Rupakaya. Und der zweite ist der Dharmakaya, also sozusagen der geistige Körper. Und der Rupakaya besteht seinerseits wieder aus zwei Teilen, nämlich den Aussendungskörper und den Wonnekörper, mit dem er in seinem Buddha-Paradies bleibt. Und der Aussendungskörper wird ausgesendet. Zum Beispiel Shakyamuna Buddha war so ein Aussendungskörper. Aber das könnte auch irgendwas anderes sein. Also wenn ich das recht in Erinnerung habe, könnte es auch etwas Unbeliebtes sein. Gut, und der zweite Teil ist dann der Dharmakaya. Und der besteht auch wieder aus zwei Teilen. Das ist einerseits der Essenzkörper, und zwar ist und der Weisheitskörper. Und der Essenzkörper ist die Leerheit der anderen drei Körper. Und der Essenzkörper ist aber seinerseits hat auch wieder zwei Teile, nämlich die Leerheit von seinem Geist und seine Beendigungen. Ich hab das mir jetzt aus dem Sechserkurs noch rausgeholt. Ich glaube, im Einserkurs ist es nicht so detailliert, aber okay. Gebe weiter.
Alles klar, gut, dann mache ich weiter. Nenne die zwei Ursachen, diese beiden Körper. Also die Ursache für den Weisheitskörper, sprich den Dharmakaya, ist die Ansammlung der Weisheit. Und die Ursache für den Formkörper, sprich den Rupakaya eines Buddhas, ist die Ansammlung von Verdiensten. Kurz und knackig beantwortet.
Ja, dann ist noch mal eine Frage, welche der drei Hauptpfade dann jeweils den Buddha-Körper verursacht. Das wisst ihr auch. Ne? Der Formkörper wird von Entsagung und Bodhicitta verursacht und der Geistkörper durch die Weisheit.
So, die nächste Frage. Hier geht es um den qualifizierten Lehrer. Also nenne die 10 Eigenschaften eines qualifizierten Lamas. Das wäre sozusagen die Idealversion, wenn man das Glück hätte, so jemanden zu finden, der alle 10 hat, dann wären das die 10. Also Nummer 1, er sollte eine Person sein, die totale Selbstkontrolle hat. Hier geht es um die ethische Lebensführung in erster Linie, weil wie soll er andere lehren, wenn er sie selber nicht hat, ist die Idee. Die zweite Eigenschaft, er sollte eine Person sein, die im Frieden ist. Und zwar bedeutet das, dass er eine sehr hohe Stufe des außergewöhnlichen Trainings der Meditation erreichen kann. Dann das dritte ist, er sollte eine Person sein, der tiefen Frieden in sich verwirklicht hat. Also er praktiziert eben das außergewöhnliche Training der Weisheit in einem hohen Maße. Also da geht es darüber, dass er im Zustand der tiefsten Meditation die ultimative Realität erforschen kann, sozusagen. Die ersten drei waren jetzt geistige Qualitäten. Und jetzt geht es dann weiter. Also Nummer 4, er sollte sehr versiert in den Schriften sein und ein ganz tiefes Verständnis der Heiligen Schriften haben. Der nächste, Nummer 5, er sollte eine tiefe Erkenntnis der Leerheit haben. Wenn er sie nicht schon direkt gesehen hat, dann sollte er zumindest ein gutes intellektuelles und kognitives Verständnis davon haben. Aber optimal wäre natürlich, wenn er es schon direkt gesehen hätte. Dann die nächste Qualität, Nummer 6. Er sollte spirituelle Qualitäten haben, die des Schülers bei Weitem übertreffen. Weil der Schüler will sich ja weiterentwickeln und dann braucht er einen Lehrer, der einfach besser ist als er. So, also die ersten 6 Qualitäten haben sich jetzt auf ihn als Person direkt bezogen. Und die nächsten, da geht es dann darum, wie lehrt er? Also über die Qualität, wie er dann lehrt. So, Nummer 7, er sollte ein Meisterlehrer sein. Und das bedeutet, er sollte ein gutes Gefühl für seinen Schüler haben. Also er sollte wissen, welche spirituellen Informationen braucht er, der Schüler, zu welcher Zeit? Also, dass er die wirklich auf seine Fähigkeiten gut anpassen kann. Nummer 8 heißt, unter Anführungsstrichen, er sollte ein Bild der Liebe sein. Also das heißt, er sollte das Dharma lehren aus reiner Liebe zum Schüler und nicht, weil er selber dadurch jetzt reich und berühmt werden will, zum Beispiel. Dann Nummer 9, er sollte auch bereit sein, dass er sehr große Mühen auf sich nimmt, um dem Schüler zu helfen. Das heißt konkret, wenn jetzt der Schüler zum 5., 10. Mal nachfragt, dass er nie müde wird. Das ist dann schon der nächste Punkt eigentlich. Also er sollte sehr freudvoll dabei sein, dass er lehrt. Und der 10. Punkt ist dann genau das. Also er sollte auch nicht entmutigt sein und niemals müde werden, wenn er immer und immer und immer wieder etwas wiederholen muss, wenn der Schüler das braucht. Also geduldig sein und nicht müde sein. Das ist der ideale Lehrer. Es gibt noch eine kürzere Liste, falls man den nicht findet, aber um die geht es jetzt nicht. Ich gebe.
Okay, dann machen wir weiter mit der Frage aus der Klasse 4. Und zwar, so wie Petra gerade erzählt hat, gibt es ja für den Lehrer 10 ideale Eigenschaften. Und jetzt kommen wir auch zu dem Schüler. Also einen guten Schüler sollte auch 3 Voraussetzungen mitbringen. Und zwar die erste Voraussetzung ist, er oder sie sollte keine vorgefasste Meinungen haben oder keine Dogmen haben. Er soll bereit sein, sich auf neue Dinge einzulassen, neue Ideen oder Dinge auf eine neue Art zu sehen. Das heißt, die Offenheit ist hier ganz wichtig. Da kommt wieder diese, sage ich mal, diese Gefäßanalogie im Spiel, die Petra am Anfang der Klasse ja schon erklärt hat, die 3 Probleme des Gefäßes. Da soll dann der Schüler darauf achten, dass er die nicht hat, möglichst. Die 2. Voraussetzung ist, dass er oder sie intelligent ist und insbesondere in spiritueller Sicht ganz wichtig ist, dass wir keine anderen Traditionen oder Religionen ablehnen oder schlecht machen, sondern einfach offen sein, also das auf keinen Fall abzulehnen. Und die dritte Voraussetzung eines guten Schülers ist, dass er oder sie hohe spirituelle Ziele im Leben hat und ist bereit, hart dafür zu arbeiten. Sprich, sehr viel zu studieren, zu meditieren, es auch einfach in der Praxis zu leben. Weil es gibt ja mehr als nur einen guten Job oder nur ein schönes Haus oder ein tolles Auto. Ja, es gibt viel mehr zu erreichen in diesem Leben. Also, und ich freue mich, dass wir hier alle gemeinsam am Weg sind. So, die Helga darf wieder weitermachen.
Ja, Klasse 5. Du solltest in der Lage sein, eine Definition zu geben, was mit dem Kreislauf des Lebens gemeint ist. Oder auch Samsara genannt. Na, das ist dieser Umstand, dass du durch dein Karma und deine Geistesgifte immer wieder eine leidvolle Wiedergeburt annehmen musst. Also du wirst dazu gezwungen, du suchst dir das nicht aus. Und das ist ganz wichtig, halt auch zu wissen, dass das kein Ort ist, in dem du dich dann befindest, sondern ein Geisteszustand. Und ganz wichtig, so im Zusammenhang auch mit Entsagung, wenn du dir das nicht bewusst machst, was das bedeutet, dann weißt du gar nicht, was du eigentlich aufgeben möchtest, was du hinter dir lassen möchtest.
Gut, dann geht es weiter mit der nächsten Frage. Führe die 8 weltlichen Gedanken auf. Also im Prinzip sind es 4 Pärchen, die zusammengehören. Und man kann einleitend sagen, wir können die sowieso nicht vermeiden. Aber es geht darum, dass wir nicht anhaften an denen. Ja. Also das erste wäre, dass wir total glücklich sind, wenn wir etwas bekommen. Und das Gegenteil davon ist quasi das Pärchen dazu, wir sind unglücklich, wenn wir etwas nicht bekommen. Der nächste wäre, wir sind glücklich, wenn wir uns gut fühlen. Und das Gegenteil ist, wir sind unglücklich, wenn wir uns nicht gut fühlen. Das dritte ist, wir sind glücklich, wenn wir berühmt werden und wir sind unglücklich, wenn wir nicht berühmt werden. Und das vierte wäre, wir sind glücklich, wenn jemand gut von uns spricht und das Gegenteil wäre, wir sind unglücklich, wenn jemand schlecht von uns spricht. Und man sagt auch, wenn wir zu sehr sozusagen an die angehaftet sind und zu sehr dem nachrennen oder vermeiden wollen, dann haben wir noch keine Entsagung erreicht. Ich gebe weiter.
Okay, dann kommen wir zu der Frage aus der Klasse 6. Nennen die vier Gesetzmäßigkeiten vom Karma. Und zwar die Nummer 1 ist, Taten verursachen immer gleichartige Ergebnisse. Das bedeutet, wenn ich was Gutes tue, werde ich in Zukunft auch was Gutes erfahren, beziehungsweise habe ich gute Ergebnisse in meinem Leben. Beziehungsweise wenn ich etwas Schlechtes tue, werde ich auch schlechte Erfahrungen haben im Leben. So ein kleines Beispiel aus dem Alltag, wenn ich zum Beispiel die Steuer betrüge, also um vielleicht einen Betrag von 10 Euro, dann wird es wahrscheinlich sein, dass ich eines Tages viel Geld verlieren werde. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen ist es auch keine gute Idee, die Steuer zu betrügen. Gut, das zweite Gesetz von Karma ist, die Konsequenzen sind immer größer als die Taten. Karma oder beziehungsweise die Samen verdoppeln sich innerhalb von 24 Stunden. Das bedeutet, wenn man das auf längere Sicht anschaut, das ist ja dann eher ein exponentielles Wachstum von Samen. Und man kann es an ein ganz einfaches Beispiel sehen, wenn ich zum Beispiel heute eine Eichel fällt auf einen fruchtbaren Boden und innerhalb von, ich sage jetzt mal 30 Jahre, ist es ja eine Rieseneiche geworden. Also so kann man ein bisschen so diese Metapher auch verstehen. Die dritte Gesetzmäßigkeit von Karma ist, du erfährst keine Konsequenz, wenn du keine Tat ausführst. Das heißt, so von nichts kommt nichts. Und die vierte Gesetzmäßigkeit von Karma ist, wenn du eine Tat ausführst, wirst du auch ein Ergebnis bekommen. Beziehungsweise die Konsequenz geht nicht verloren. Ganz wichtig ist noch zu erwähnen, da ist immer eine Lücke oder einen sogenannten Time Gap dabei. Das heißt, wenn ich heute eine Tat ausführe, dauert es eine Weile, bis ich dann auch mein Ergebnis bekomme oder erfahre. Und wenn ich zum Beispiel große Ergebnisse haben möchte, dann ist es ganz wichtig, dass ich auch dieser Same wässere. Und das machen wir über unsere Rejoice-Praxis für all diejenigen, die auch in DCI dabei sind. Das heißt, wir freuen uns über unsere guten Taten. Und wenn ich zum Beispiel eine schlechte Tat begangen habe, die ich eigentlich bereinigen möchte, weil ich möchte da eigentlich die, ich sage jetzt mal, das Ergebnis möchte ich jetzt nicht erfahren, dann mache ich eine Bereinigungspraxis und dann wird es so sein, dass wir vielleicht nur Kopfweh bekommen, anstatt vielleicht einen schlimmen Unfall. Gut, dann gebe ich weiter an Helga.
Ja, die nächste Frage ist, an welchem Punkt du erkennst, dass du wirklich Entsagung entwickelt hast. Also die Definition, finde ich, kann man wirklich auswendig lernen, weil die so schön ist oder so klar ist. Ne? Wenn dein Geist Tag und Nacht nach Freiheit strebt und du keine Sehnsucht mehr nach den sogenannten guten Dingen dieses Lebens hast. Also ich habe auch so Formulierungen in den Aufzeichnungen gehört, wo wir dann sagen, du hast wirklich die Nase voll von diesem Leben, weil dir einfach klar ist, dass es alles Leid ist. Auch die Sachen, die dir jetzt Spaß machen, Dinge, also Besitz, den du hast, Beziehungen, die du hast, du wirst es alles verlieren. Sei das durch deinen eigenen Tod oder durch den Tod einer anderen Person. Ne? Alles führt letztendlich zu Leid und Das soll jetzt nicht bedeuten, dass du nicht die schönen Dinge, die in deinem Leben sind, genießen darfst. Das darfst du auf jeden Fall. Das ist immer gut. Oder man könnte vielleicht auch sagen, du erkennst, dass in diesen Dingen oder auch in den Beziehungen nicht das Glück liegt. Und ne, machst dich auf den Weg und steckst dann auch wirklich Energie da rein. Okay. Ach so, ja, überlegt auch mal, wie viele Klassen wir Meditationshausaufgaben zum Thema Entsagung hatten. Ich glaube, das waren mindestens 5 Klassen am Anfang. Es muss wichtig sein.
Die nächste Frage ist dann, erkläre die beiden Bestandteile des Wortes Bodhicitta. Und die Frage dazu, bezieht es sich auf den Geist eines Buddhas? Das ist die Frage. Also Bodhicitta setzt sich zusammen aus den Wörtern Bodhi und Citta. Und Bodhi heißt Erleuchtung oder auch Buddhaschaft. Und Citta bedeutet Geist oder Gedanken. Und das Wort Bodhicitta zusammen heißt der Wunsch nach Erleuchtung zum Wohle aller Wesen, im Gegensatz zu Nirvana zum Beispiel. Also bei Bodhicitta geht es wirklich um das, das ist der Wunsch, vollkommene Erleuchtung zu erlangen zum Wohle aller Wesen. Und wenn man diesen Geisteszustand erreicht hat, dann ist man ein Bodhisattva. Und Bodhicitta bedeutet nicht Buddha-Geist. Im Sinne eines Geistes, der bereits Buddhaschaft erreicht hat. Oder im Sinne eines Geistes, der schon irgendwie erleuchtet ist. Sondern es heißt einfach, Wunsch nach vollkommener Erleuchtung. Zum Wohle aller Wesen. So, ich gebe weiter an die Monique.
Gut, dann beantworte ich die zweite Frage aus der Klasse 7. Benenne mindestens 6 Vorteile, warum es sich lohnt, den Wunsch nach Erleuchtung zu entwickeln. Es gibt im Antwortschlüssel so 9 Stück und ich werde sie einfach mal alle kurz durchgehen. Und für den Quiz darfst du dir dann die 6 schönsten aussuchen. Also Vorteil Nummer 1 ist, wenn du diesen Wunsch hast, werden all deine gute Taten eine Ursache für Allwissenheit. Nummer 2 ist, du wirst der Ehrerbietung aller Wesen würdig. Das bedeutet, sowohl Menschen als auch Götter verbeugen sich vor dir. Die Nummer 3, du übertriffst oder überstrahlst die Praktizierende des kleinen Weges. Und zum kleinen Weges gehören die sogenannten Zuhörer oder auf Englisch Listeners oder die allein verwirklichen Sieger. Beziehungsweise man hört auch manchmal das Wort die Self-Made Buddhas. Genau, du überstrahlst die quasi, weil du einfach mehr anstrebst. Gut, der 4. Vorteil ist, die kleinste gute Tat, die du vollziehst, wird zu einer spirituellen Praxis des großen Weges. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Geld spende, mit der richtigen Haltung wird das einfach zu einer wunderbaren Tat. Der Vorteil Nummer 5 ist, die guten Taten, die du tust, werden zum Handeln eines Bodhisattvas. Die Nummer 6 ist, die Buddhas betrachten dich als ihren Sohn bzw. ihre Tochter. Die Nummer 7 sind, alle Bodhisattvas betrachten dich als Brüder bzw. als Schwester. Und dann kommen wir noch zur Nummer 8. Vorteil Nummer 8 ist, durch das Erreichen des Wunsches, beziehungsweise das ist wieder Bodhicitta, trete ich ins Mahayana-Buddhismus ein. Das bedeutet ja buchstäblich die große Kapazität. Und das bedeutet wiederum, dass ich einfach diese Verantwortung übernehme, beziehungsweise ich übernehme mehr Verantwortung, nicht nur für mich, sondern du übernimmst die Verantwortung für alle Lebewesen, die du dann einfach zur Buddhaschaft führst. Und Der letzte Vorteil, das ist die Nummer 9, wenn du Bodhicitta erreicht hast, kannst du in einem Leben zum Buddha werden. Das gelingt dann mit den tantrischen Lehren, was die Petra vorhin schon kurz angesprochen hat. Also das schaffst du dann wirklich in diesem Leben zum Buddha zu werden. Und das ist eigentlich eine ziemlich coole Nachricht, finde ich. Gut, Helga.
Ja, dann hatten wir in Klasse 8 das Thema, wie man Bodhicitta entwickelt. Und wir müssen für unser Quiz eine Vorgehensweise lernen. Ich sage noch mal kurz, es gibt noch eine zweite, dass du einfach dich selbst mit einer anderen Person austauscht, also sich in sie hineinversetzt und dann kannst du auch in dieses Mitgefühl kommen. Und bei uns war es aber diese Geschichte, dass du dir alle Wesen als deine Mutter vorstellen sollst. Das ist, glaube ich, für viele nicht ganz so einfach, weil wir hier im Westen oft mit unserer eigenen Mutter auch oft so Schwierigkeiten haben. Aber vielleicht kann man das ein bisschen davon losgelöst sehen, dass man die Mutter einfach als jemanden sieht und sich da mal so reinversetzt, was eine Mutter alles auf sich nimmt, um dich großzuziehen, ne? Von den Schwangerschaftsproblemen und Geburt und wie viel Zeit sie investiert und immer für dich da ist und sich darum kümmert und ihre eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Dass man das vielleicht so ein bisschen losgelöst sieht von der Mutter in unserem jetzigen Leben, falls es da Schwierigkeiten gibt. Und in diese Vorgehensweise ist wahrscheinlich auch aus Tibet zu sehen. Da hat die Mutter einen ganz anderen Stellenwert als bei uns. Gut, also das ist schon Schritt 1. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass du erstmal Unvoreingenommenheit gegenüber allen Wesen entwickelst. Das hört sich so einfach an, ne? Also wirklich niemanden als besser oder schlechter zu sehen, immer diese Unterscheidung zu machen, das wegzulassen. Und ich fand es aber ganz hilfreich, dass da halt stand, sich vorzustellen, dass wir alle schon so oft gelebt haben in den verschiedensten Rollen und in den unterschiedlichsten Konstellationen miteinander zu tun hatten. Jeder war schon mal für jeden alles. Das finde ich ganz hilfreich, um da hinzukommen, ne? Mir dann auch zu denken, ja, diese Person war auch schon mal meine Mutter und dann diese Gedanken zu haben, was bedeutet das eigentlich, was hat sie alles für mich getan? Und dann kommst du zu Schritt 2, dass du dich an die Güte erinnerst, also dieses Gute, was sie dir gegeben hat, und dann im dritten Schritt dahin kommst, dass du etwas zurückgeben möchtest. Da stand auch so, ich finde die Formulierung vielleicht auch ein bisschen schwierig, dass du so deine Schuld anerkennst. Aber da kann ja jeder für sich schauen, ne? Wie man es formuliert oder sich das vorstellt. Und diese 3 Schritte sind dann im Grunde entscheidend, um dahin zu kommen, dass du ja jedem Menschen alles, oder nicht nur jedem Menschen, jedem, kannst auch sagen, jedem Wesen alles erdenklich Gute wünscht. Und da ist so ein Beispiel gegeben, dass du dir vorstellst, mit der Inbrunst einer Mutter für ihr einziges Kind zu empfinden, für das andere Wesen, oder für den Menschen. Ja, das ist schon eine große Herausforderung. Gut, wenn du das gemeistert hast, dann ist der nächste Schritt, dass du das große Mitgefühl entwickelst. Also da wünschst du dann allen Wesen Freiheit von Leid. Und daraus folgt dann, dass du dich entschließt, geben zu helfen. Und zwar ganz egal, ob du da Unterstützung bekommst oder das alleine machen musst, da gehst du so in diese Verantwortung. Du fühlst dich persönlich verantwortlich dafür, den Wesen zu helfen oder sie von dem Leid zu befreien. Und dann ist der letzte Schritt, dass du dann wirklich Bodhicitta entwickelst und das einfach nicht mehr anders geht. Dann musst du sozusagen ein erleuchtetes Wesen werden, damit du überhaupt die Fähigkeit hast, allen helfen zu können. Und wenn das im Final gefragt wird, dann ist immer noch ganz wichtig, dass du dann auch immer sagst, warum die vorherige Stufe die Voraussetzung dafür ist. Okay, ich glaube, das reicht.
Gut, dann sind wir jetzt schon bei Klasse 9 angelangt. Und die Frage ist, nenne die beiden Wahrheiten und beschreibe sie kurz. Also wenn wir hier immer von den beiden Wahrheiten sprechen, dann meinen wir einerseits die ultimative Wahrheit und andererseits die trügerische Wahrheit. Jetzt geht es um das, was ist was. Also die ultimative Wahrheit, hier geht es um die Leerheit aller Dinge. Und zwar, da geht es darum, dass wirklich nichts, aber auch gar nichts so ist, wie wir das normalerweise glauben. Es existiert nichts aus sich selbst heraus. Und jedes Ding, jeder Mensch etc., jede Erfahrung ist einfach eine Projektion von unserem Geist. Und zwar aufgrund unseres eigenen vergangenen Karmas. Und je nachdem, welches Karma wir haben, ist diese Projektion dann eine angenehme Erfahrung oder eine nicht so angenehme Erfahrung. Und es ist auch die Projektionsfläche, wo wir etwas drauf projizieren, auch eine Projektion. Also das ist quasi die ultimative Wahrheit, die Leerheit aller Dinge. Und im Gegensatz zur trügerischen Wahrheit oder trügerische Realität auch genannt, das ist so, wie wir halt normalerweise glauben, dass die Dinge sind, wie sie sind. Also wir glauben, und so sind wir auch sozialisiert worden, so haben wir es gelernt, dass die Dinge, die um uns herum existieren und auch alle Menschen eine eigene Natur haben und aus sich selbst heraus so sind, wie sie sind. Und weil wir aber vorher schon gelernt haben, dass das nicht der Fall ist, ist das so, wie wir die Dinge wahrnehmen, im Prinzip eine Täuschung. Sie existieren anders, als wir glauben, dass sie existieren. Und das ist die Unterscheidung. Also sind die zwei Wahrheiten. Und wenn wir aber auf die trügerische Wahrheit reagieren, so wie wir sie ja normalerweise tun, und dann zum Beispiel den, weil wir glauben, er existiert aus sich heraus, den schreienden Ehemann zurückschreien, das ist dann das Samsara, wo wir drinnen sind, weil dadurch kreieren wir das Leid immer fort. Und das müssen wir verstehen. Und darum ist es so wichtig, dass wir diese beiden Wahrheiten unterscheiden können. Ich gebe weiter an die Monique.
Okay, dann mache ich die zweite Frage in der Klasse 9. Da geht es um das Thema Interdependenz oder auch gesagt, das Abhängige entstehen. Und da geht es, dass wir drei verschiedene Gruppen haben, die das jeweils auf eine andere Art betrachten. Das abhängige Verstehen ist eigentlich ein Weg, um diese trügerische Realität aller Dinge zu erklären. Und die Silvia hatte mal so ein schönes Zitat gesagt, ich weiß nicht, ob es von dir persönlich war oder ob es direkt vom Buddha kommt. Und es lautet, wenn dies geschieht, dann wird jenes folgen und wenn das geschieht, passiert dieses. Und jetzt, bevor ich jetzt diese Frage beantworte über diese drei Gruppen, werde ich ganz kurz einen Exkurs machen in den vier verschiedene philosophische Schule des Buddhismus. Es gibt als erste Schule die Schule des Wissens. Das ist die niedrigste Schule im Buddhismus und das ist die Abhidharma-Schule. Dann gibt es die zweite Schule, das ist die Schule der Logik oder auf Tibetisch oder Sanskrit, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, welche Sprache das ist. Das ist die Sautantrika-Schule. Dann gibt es die dritte Schule, die Chittamatra oder Yogacara, beziehungsweise auf Deutsch heißt das die Nur Geistschule. Und dann haben wir die Schule Nummer 4, das ist die Schule des mittleren Weges, die Madhyamika. Und diese Madhyamika-Schule ist unterteilt in 2 verschiedene Schulen, und zwar die Svatantrika-Schule und die Prasangika-Schule. Und die Prasangika-Schule ist ja die höchste Schule. Das einmal so kurz zum Überblick. Die werden im Laufe des ACI-Kursen, die weitere 17 noch, werden die dann immer wieder vorbeikommen und dann wird es sicher auch ein bisschen klarer, den Unterschied zwischen den beiden. Gut, jetzt komme ich noch kurz zu den 3 Gruppen, wie diese 3 Gruppen das Abhängige Entstehen erklären. Die erste Gruppe sind ja die Funktionalisten. Und die Funktionalisten sagen, die Dinge sind voneinander abhängig, in dem Sinne, dass veränderliche Dinge von ihren Ursachen und Bedingungen abhängen. Zum Beispiel, der Stift ist abhängig von den Personen, die ihn zusammengebaut haben. Das, was jedoch nicht hier erklärt wird, ist die Interdependenz von unveränderlichen Dingen, wie zum Beispiel leerer Raum oder Leerheit. Genau, zu den Funktionalisten gehören die erste 3 Schulen des klassischen Buddhismus. Und das ist die Abhidharma-Schule, die Sutra-Schule und die Nur-Geist-Schule. Gut, die zweite Gruppe ist die unabhängige Schule. Die behaupten, Dinge sind voneinander abhängig in dem Sinne, dass alle Objekte veränderlich oder unveränderlich von ihren Bestandteilen abhängen. Und das ist zwar eine sehr umfassende Erklärung, aber ist jedoch auch nicht die letztendliche Bedeutung des abhängigen Entstehen. Und deswegen gibt es ja noch als dritte Gruppe, das ist die Implikationsgruppe oder Implikationsschule. Und die behaupten, Dinge sind voneinander abhängig in dem Sinne, dass sie ein Ergebnis von unseren Projektionen sind. Und wenn ich zum Beispiel hier diesen berühmten Stift habe, dann sehe ich den Stift ja nur, weil ich die Samen dafür gesät habe. Das heißt, auf dieses Objekt, weißer Zylinder in dem Fall, werfe ich ja einfach das Bild, das geistige Bild eines Stiftes. Und wie die Petra in der letzten Frage auch schon gesagt hat, das Objekt, worauf ich mein Bild werfe, ist ja auch wieder eine Projektion. Ja? Und das ist jetzt wirklich die ultimative Bedeutung von Interdependenz. Dass es immer, immer abhängig ist von unserem Karma. Da gibt es keine Ausnahme. Gut, das war soweit zu dieser Frage. Helga.
Ja, dann sollten wir in einer Frage erklären, was damit gemeint ist, dass es im Buddhismus kein Selbst gibt. Gib eine Erläuterung zu diesem nicht existierenden Selbst beziehungsweise zur Natur des Selbst nach Meister Chandrakirti an. Damit mit dem Selbst ist halt nicht irgendwie gemeint Ego oder Person oder Persönlichkeit. Das bezieht sich im Grunde auf alle Objekte, die man sich vorstellen kann, ne? Also das kann jemand sein, eine Person, das kann ein Tisch sein oder eine Situation, die Welt, die ich wahrnehme, das kann alles sein. Und im Buddhismus wird halt verneint, dass die Dinge aus sich heraus existieren oder von ihrer Seite her, ne, was du eben auch mit dem Stift erklärt hast. Da gibt es noch mehr Formulierungen. Also wenn man über die stolpert, sollte man immer an diese Definition denken. Ne? Man könnte auch sagen, es gibt Dinge, aber wir fügen ihnen im Grunde die Natur hinzu. Was du eben sagtest, wir werfen unsere Projektionen oder Schablonen da drauf. Ne? Es kommt von unserer Seite her. Ja.
So, Bella, dann sind wir fast schon wieder fertig. Klasse 10. Da geht es um die Frage, können die Idee von Karma, steht in Klammer dabei, eben Ethik und Moral, und die Idee von der Leerheit gleichzeitig bestehen oder widersprechen sie sich? Und es ist so, diese beiden, die können nicht nur gleichzeitig bestehen, sondern sie bedingen einander, sie sind wie die beiden Seiten einer Medaille. Karma kann nur deswegen funktionieren, weil die Dinge leer sind. Und wenn wir sagen, Karma ist jede Bewegung des Geistes im guten oder im schlechten Sinn, also gute geistige Bewegungen, auch Sprache oder Taten oder eben nicht so gute, bewirkt später ein Ergebnis, und zwar, weil die Dinge leer sind. Und deswegen gehören die zusammen, also die sind im Prinzip miteinander verheiratet, Karma und Leerheit. Und deswegen ist es keine gute Idee, so wie es zum Beispiel die Nihilisten tun, die dann sagen, die Dinge sind leer, also ist eh alles egal und nothing matters. Das ist genauso falsch, wie wenn man die andere extreme Idee hätte, dass die Dinge eben aus sich selbst heraus existieren. Sind beides keine guten Ideen. Also die zwei gehören zusammen und genau deswegen ist es wichtig, dass wir uns eben ethisch und moralisch verhalten, sofern wir schöne und positive Ergebnisse haben wollen in der Zukunft. Genau, that's it. Die Heirat von Karma und Leerheit. Danke.
Wow, habt ihr ganz großartig gemacht. Ich danke euch sehr. Wirklich super. Ganz toll. Alle einmal applaudieren. Sehr schön. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das vorzubereiten. Ja. Gibt es allgemein irgendwelche Fragen dazu? Dann, wer von euch hat vor, das Final abzugeben? Sagt mir Bescheid. Ute, super. Angelika, du hast es schon gemacht, ne? Hat das schon jemand korrigiert? Ach, stimmt. Ach, das hast du mir sogar gezeigt, das Ergebnis, oder? Das war, als wir in Sedona waren, ne?
Genau. Super. Mein Wunsch war es, vor Sedona abzuschließen und es ist gelungen.
Super. Ja, klasse. Stimmt, ich gerade vergessen gehabt. Also gut, wunderbar. Ute, dann freue ich mich auf dein Final. Alain, was mit dir?
Ich gebe dir das der Angelika.
Okay, ja, wunderbar. Sehr schön.
Silvia.
Ja, Luisa, hallo.
Hallo. Darf ich noch die Hausaufgaben und Co. machen oder das ist schon zu spät oder wie funktioniert das?
Natürlich.
Also ich habe das noch nicht gemacht, aber ich habe keinen Partner.
Du hast keinen Partner? Nein. Also normalerweise machen wir das so, dass wir im ersten Schritt uns einen Partner suchen und ihr euch dann gegenseitig oder wir uns gegenseitig die Hausaufgaben korrigieren. Dann guckt man nochmal nach dieser Korrektur, ob man irgendwas vielleicht missverstanden hat, um sich dann damit mit den korrekten Antworten aufs Quiz vorzubereiten. Und dann gibt es, also das ist auch etwas, was du abgibst, das Quiz. Und dann machst du das Final und da kannst du dann auch, wie beim Quiz, deine Unterlagen nicht mehr dazu ziehen. Das solltest du dann auswendig gelernt haben. Würde jemand von euch die Hausaufgaben korrigieren von Luisa?
Kannst du übernehmen, gerne.
Super. Guck mal, hast du zwei zur Auswahl, Angelika und Ute hat sich gemeldet, dann kannst du dich ja, vielleicht teilt ihr euch das auch, dann ist es nicht so viel Arbeit und so. Das ist sehr schön.
Okay, aber das heißt, ich schicke meine Antworten an Ute oder Angelika und dann, wenn ich mich entscheide, ich mache den Final, dann schicke ich das an dir oder wie?
Ja, ja. Okay. Also das wird unterschiedlich gehandhabt, wie das korrigiert wird, aber das kannst du auch gerne, dein Final kannst du auch gerne an mich schicken.
Und wenn ich das auf Englisch mache?
Ja, natürlich.
Danke.
Ich dachte eigentlich, dass man das ganze Komplettpaket machen soll. Also, dass man die Hausaufgaben mit den Meditationsangaben, die einzelnen Quizzes und das Final zusammen einschickt. Und dass man die Hausaufgaben kann man ja sozusagen selber auch nochmal durchgehen, ne? Nachdem man sie gemacht hat. Vergleicht man das mit dem Antwortschlüssel?
Ja, also manchmal ist es so, dass sich alleine durch die Formulierungen etwas neue Fragen ergeben oder man hat so eine andere Sichtweise und dann kommt man in ein Gespräch. Also natürlich kann man das auch alles alleine machen, aber es ist einfach schöner, das mit jemand anderem zu machen. Das ist meine Erfahrung.
Ja, das habe ich verstanden, aber weil du eben sagtest, dann nur das Final an dich schicken. Ich dachte eigentlich, dass man das ganze Komplettpaket dann einschicken soll.
Ah, okay. Ach so, ich verstehe. Genau. Aber dann möglichst diesen Teil schon korrigiert, den Hausaufgabenteil schon korrigiert. Oder hattest du das anders verstanden? War das jetzt deine Frage? Hat das deine Frage beantwortet?
Ja, ich denke, das steht ja auch am Anfang der Klasse, glaube ich, auch drin, ne? Wie man vorgehen soll. Steht die Anleitung.
Naja, genau. Und also ich weiß nicht, ob das in der Anleitung steht so, aber wir haben es auf jeden Fall am Anfang des Kurses gesagt, dass es sinnvoll ist, wenn man sich zusammentut und die Hausaufgaben zusammen macht. Aber kein Problem, wenn das jetzt, wenn du das nicht gemacht hast. Also überhaupt kein Problem. Okay, ihr Lieben.
Dürfte ich noch ganz kurz was sagen?
Ja.
Liebe Silvia, ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken für diese tollen Klassen. ich liebe sie einfach, wenn ich dich zuhören darf. Und auch nochmal danke für die Möglichkeit, dass wir jetzt dich unterstützen dürften bei der Klasse 11. Und ich hoffe, der ACI 2 findet statt. Und obwohl ich den schon abgeschlossen habe mit einem Zertifikat, würde ich ja sehr gerne wieder dabei sein, um super weiterzuhören und weiterzulernen. Also danke nochmal sehr herzlich an dich.
Sehr, sehr gerne, von Herzen gerne. Es war mir eine große Freude und eine große Ehre. Und ich freue mich, dass wirklich auch so viele bis zum Schluss durchgehalten haben und dass so viele, die eigentlich das schon mal gemacht haben, wieder dabei waren. Und ihr drei habt das heute wirklich ganz, ganz toll gemacht. Und ich denke, es tut uns allen gut, das nochmal von anderen zu hören. Das tut uns immer wieder gut. Ja? Auch zum Beispiel wie Helga das sagt, dass sie das mit der Schuld so ein bisschen eine schwierige Sache führt. Das sind alles Denkanstöße, die für uns alle wichtig sind. Also mein großer Dank an euch alle. Ihr Lieben, dann mache ich jetzt mal hier, ich halte unsere Aufzeichnung